Heute im Birdgang Powerlifting Podcast. Nach Wettkampfstandards trainieren, auch wenn die Wettkampfstandards beschissen sind. Der wahre Midfoot. Und wie lange muss ich auf meinen Progress warten? Schick uns jetzt deinen Trainingsplan oder Trainingsvideos für die 100. Folge als Link einer Plattform deiner Wahl an die Instagram-Handles aus den Shownotes.
Das ist schon geil. Dann lass einfach so unglaublich, unglaublich spannend.
Das war die krankste Überleitung meines Lebens.
Einfach erzählen, erzählen. Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zum Birdgang Krankenhaus Podcast. Mein Name ist Falk.
Nein, hier. Du das nicht.
Du es nicht. Ich sitze hier mit meinem reizenden Co-Host Mr. Maximilian Rabe aus Berlin. Und ja, mich hat's ein wenig erwischt. Aber es ist noch, Shoutout an Kona, der heute leider nicht dabei sein kann, noch so über der Hals, wie hat es genannt? Halsche Rotzgrenze, Rotzsche Halsgrenze, irgendwie sowas.
Okay.
Ist noch drüber, also meinem Kreislauf und meinem Körper vom Hals abwärts geht's ganz gut. Aber oben ein bisschen kopfi, ein bisschen schnupfi. Nervig, das kann ich schon mal sagen. Aber es ist kein Platz für Schwäche, denn am Wochenende ist LM und da muss ich performen, um meine Athleten zum Performen zu bringen. Aber da reden wir gleich drüber. Erstmal, ganz, ganz wichtig. Wir haben nächste Woche unsere 100. Folge.
Die 100. Folge.
Und ja, wir haben ja geplant, ein paar Pläne, ein paar Technikvideos anzugucken, je nachdem, wie es sich ergibt. Wenn ihr Interesse habt, drop a quick DM. Schreibt uns einfach kurze Nachricht. Wir versorgen euch mit allen Infos. Und dann habt ihr die Chance, hier im Podcast aufzutauchen und zu partizipieren. Und natürlich auch, um euer Ende gut zu versorgen, ein paar hoffentlich gute Tipps mitzunehmen und Verbesserungsvorschläge einzusammeln.
Das heißt, wenn ihr das heute hört, müsst ihr uns auch heute eigentlich schreiben, ne?
Genau.
Nee, also, warte mal.
Das ist dann heute die allerletzte Chance.
Stimmt, doch. Genau. Also wäre gut, wenn ihr uns dann direkt einfach eine Nachricht schreibt. Wir schreiben euch, was ihr uns schicken sollt. Könnt uns einfach mal euren Trainingsplan screenshotten und eine Frage stellen, falls ihr da mal speziell auf irgendeinem Lift irgendwas wissen wollt. Gerne auch nur irgendwelche Technikvideos, wir euch Feedback geben. Und dann könnt ihr euch bei der 100. Videopodcast-Folge darauf freuen, dass wir da mal kurz drüber gucken und unsere wertvollen Tipps hoffentlich geben.
Wertvoll werden die hoffentlich sein, ja. Genau, ansonsten ist, wir befinden uns mitten in der Wettkampfsaison dieses Wochenende, beziehungsweise wenn ihr das gehört habt, letztes Wochenende war bei uns die LM, Landesmeisterschaft in Sachsen im Powerlifting. Es treten, ich glaube, 7 Birdgang-Athleten an, 6 von mir, einer von Kona, keiner von dir diesmal.
In Leipzig, da habe ich
Cypri.
Die sind ja bei dir.
Die sind ja bei mir, genau. Und alle in Berlin sind bei dir, aber das stimmt ja auch nicht. Ich habe ja sogar einen Berliner. Ja, es ist. Ich versuche mich hier so gesund wie möglich zu pflegen, damit ich am Wochenende im Vollbesitz meiner Geisteskräfte bin, um da natürlich die kleinen Schnitzer und Tricks und Kniffe anwenden zu können, um Platzierung rauszuholen. Ansonsten insgesamt, selbst wenn es jetzt für mich noch nicht vorbei ist, ich bin mit den Vorbereitungen der Leute sehr, sehr zufrieden. Ich habe sehr Bock auf die 2 Tage, werde sehr gut beschäftigt sein. Und dann ist 2 Wochen später auch schon LM in Berlin. Berlin City. Wie ist da die Stimmung bei euch? Du hast es ja sogar mit organisiert, richtig?
Nee. Ah, okay. Das war bei dem Quali-Wettkampf. Da habe ich mich jetzt zurückgelehnt und habe jetzt nur die Leute aus unserem Verein angemeldet. Fleißig. Aber wird spannend. Wie war jetzt der letzte Stand? Ich weiß gar nicht mehr. 8 Athleten, glaube ich. Wir betreuen noch jemanden. Ne? Wird aber witzig und alle gut vorbereitet. Wird, glaube ich, ein sehr spaßiges Ding jetzt endlich auch mal in eigenen Gefilden. Hier in Berlin mal eine Landesmeisterschaft. Ich habe richtig Bock. Ja, wird halt viel mehr Heimspiel und unkomplizierter. Und da sind auch schon ein paar gute Leistungen in Aussicht. Also sehr gespannt.
Ist schon sehr angenehm, wenn man dann nicht irgendwie durch halb Deutschland fahren muss für einen Wettkampf. Ja.
Vor allem wohin ist immer die Frage. Aber ich habe auch gleich eine Frage zum Wettkampfthema.
Ja.
Und die habe ich heute mit jemandem diskutiert. Gehen wir mal 2 Szenarien von aus. Erstens, wir trainieren auf dem Wettkampf, wo wir vielleicht so eine typische Eleiko-Bank haben mit Gummipad. Oder sagen wir mal einfach eine gute Bank mit gutem Grip. Und einen zweiten Wettkampf, ein zweites Szenario, wo wir wissen, wir haben eine Bank, wo der Grip nicht gut sein wird. Also unterdurchschnittlich oder so typische, ja, ich sag mal, abgenutzte Kombi, wo auch vielleicht schon normales Leder ist, wo auch schon vielleicht, ja, täglich 20 schwitzige Köpfe drauflegen und dann auch schon alles ein bisschen eingefettet ist, wie das halt so ist in einem normalen Studio. Mhm. Würdest du einem Athleten empfehlen, je nach Szenario, dass er den Grip auf seiner Bank im Training artifiziell verbessern sollte? Das heißt, Bankmatte zum Beispiel, Backmatte zu benutzen, ist ja dann letztendlich eine Bankmatte.
Oder, ja, richtig, ja.
Vielleicht auch eine, die so stark ist, dass der Grip so gut ist, dass er auf jeden Fall nicht ganz so gut sein wird, wenn man dann ohne bencht. Was ist da deine Ansicht?
Also, ich bin ja großer Verfechter davon, im Training alles so wettkampfnah wie möglich zu halten. Das heißt, wenn man weiß, mit welchem Equipment man trainiert, dann bestenfalls auch exakt mit dem Equipment trainieren. Das ist jetzt aber eine sehr privilegierte Position. Also ich spreche da jetzt aus der Sicht jemanden, der in einem Powerlifting-Gym trainiert und halt zumindest schon mal zwei verschiedene Kombos zur Auswahl hat, die er halt auch nochmal mit Bug/Bankmatte modifizieren kann. Und ich kann mich eigentlich so auf die gröbsten Szenarien vorbereiten. Das ist, und auch die Leute von mir, die da trainieren, können das. Aber ich denke, der Großteil der Leute wird irgendwie auch im Commercial Gym trainieren, in einem FitX, in einem Fitness First oder so. Die haben dann natürlich nicht so rutschfeste Bänke und das ist natürlich nochmal ein anderes Thema. Also da, wenn man in einem klassischen Commercial Gym trainiert, würde ich so viel Verbesserung wie möglich vornehmen. Also im Worst Case, also selbst wenn die Bank auf dem Wettkampf super beschissen ist, und das gibt's, keine Sorge, dann ist die wahrscheinlich immer noch fester und grippier als die Bank in einem Commercial Gym. Also da, das ist so in den allermeisten Fällen so. Wenn ich jetzt aber die Wahl habe und die Möglichkeit habe und weiß, ich trainiere jetzt zum Beispiel auf einer Eleiko mit Sky Cushion, die wirklich so das Beste vom Besten ist, oder auf einem Rogue Fatpad, ne, wo man sich halt einfach drauflegt, denkt man, man liegt halt wirklich auf einer Wolke und kann drücken wie ein junger Gott. Und es ist absehbar, dass man auf einem Wettkampf eher auf einer ATX oder einer Maniac drückt oder so, würde ich schon versuchen, das so gut wie möglich zu imitieren. Also, dass ich dann in dem Fall den Grip eher reduziere, wenn möglich oder wenn nötig. Und mir dann vielleicht eine andere Bank suche, wenn ich die Möglichkeit habe, das zu tun, oder die Bank im Rack austausche. Ja,
aber okay, so sehr, ich glaube, die wenigsten haben die Möglichkeit, 20 Bänke auszuwählen. Aber, also ja, klar, ich denke mal, das ist klar, dass man nicht auf einem Fatpad benchen sollte, wenn man auf einem normalen benchen wird, oder generell nicht auf einem Fatpad, weil es sei denn, man tritt irgendwie bei den Europeans an und dann steht das da plötzlich. Ich denke jetzt aber so viel.
Leider nicht mehr.
Ja, aber das finde ich dann auch übertrieben. Also ich meine, ich rede jetzt auch eher von casual, normalen Bank, was man so hat. Halt jetzt ATX ist jetzt wohl der Standard hier auf DM und ja, oder so eine Tekka-Bank oder was weiß ich. Ist halt so ein bisschen die Frage, ne, wenn man weiß, die wird vielleicht nicht super grippy. Also sagen wir mal so, wenn man eine Bankmatte nimmt, ist es ja immer mehr Grip auf der Bank als auf den gängigsten Kombos dann. Würdest du dann sagen, vom Wettkampf die Matte weglassen oder die schon weiter benutzen?
Also, ich würde die wahrscheinlich weiter benutzen, denn der Drop-off von Bank mit Bankmatte zu Bank ohne Bankmatte, dafür mit viel Kreide, ist nicht so groß, wie man sich das jetzt vielleicht denken mag. Und deshalb würde ich eher dabei bleiben. Denn ich glaube, man wird eher davon überrascht, wenn man gewohnt ist, halt wenig Legdrive zu geben und dann nicht mehr in der Lage ist, diese Fähigkeit zu nutzen. Und dann auf dem Wettkampf liegt und merkt, ich könnte jetzt hier natürlich richtig Gas geben. Und dann wird es ein bisschen weniger gut kalkulierbar. Ich glaube, ich hoffe, das ist irgendwie verständlich.
Also ich hätte auch gesagt, dass ich hatte die Diskussion mit jemandem, der generell selten auf so Backmatten bencht und der dann das natürlich ohne zu fragen auszusehen, hallo Jonas, Grüße gehen raus, weggelassen hat. Weil er meinte, ja, lieber spezifisch trainieren und dann mit Kreide. Ich habe aber einerseits das Gefühl, dass beim Wettkampf schon mal die Bank besser ist, weil die einfach einmal kurz sauber gemacht wird. Und im normalen Fitnessstudio, wenn eine neue Bank reinkommt, denke ich am Anfang immer, geil, die ist ja richtig grippy. Und das ist jetzt eine bessere Bank. Oft liegt es einfach nur daran, glaube ich, dass sie neu ist. Und vor allen Dingen, wenn du halt so reines Leder hast. Und wie gesagt, viele Leute da halt ja mit dem Kopf, mit dem Nacken drauf liegen, da ist halt, die Talgdrüsen arbeiten halt und dann wird die halt irgendwann halt fettiger. Man sieht ja meistens auch, dass sie dann glänzt, so das Leder. Kann auch einfach sein, dass es jetzt gar nicht so fett sein muss, aber durch die Reibung dauernd, dass dann halt entsprechend das ein bisschen rutschiger wird. Und wenn das einfach mal sauber gemacht wird, dann klebt die vielleicht auch ein bisschen mehr. Ich weiß noch, beim Berlin Strength Raw Meet wurde ja dann auch immer die alte Strength Shock Kombo genommen. Und die war, also die alte, die war ja super rutschig, meiner Meinung nach.
Ja, ja.
Aber auf dem Wettkampf, wie du schon sagst, mit Kreide oder auch mit Singlet, wo es dann halt einfach ein bisschen alles fester sitzt, muss ich sagen, war das jetzt immer nicht so ein Riesenproblem. Und was ich eher andersrum beobachte, wenn Leute vor allen Dingen, die sonst nie mit Backmatte trainieren, ist die Gefahr größer, dass sie gar nicht wissen, was richtiger Legdrive ist. Also alle Leute, die ich gerade sehe, die keine Backmatte nehmen oder denen sagen, ey, das ist irgendwie zu klebrig oder so, bei denen habe ich das Gefühl, die wackeln halt unglaublich hin und her auf der Bank. Und wie du sagst, ich finde es einfacher, wenn man weiß, was ist eine gute Position, wie fühlt sich guter Leg Drive an und vor allen Dingen, du verbesserst ja auch deine Mobilität, wenn du dich wirklich mit Power die ganze Zeit in die Brücke reindrücken kann, wird ja auch deine Standardposition immer besser. Da ist es viel leichter, auf dem Wettkampf einfach zu sagen, okay, ich schalte jetzt den Leg Drive 5% runter und ich bin auch der Meinung, selbst wenn du dann weißt, dadurch kannst du vielleicht ein bisschen weniger drücken, hast du durch dein Training schon mehr Fortschritt gemacht, als wenn du die ganze Zeit kein Leg Drive geben kannst und auch gar kein Gefühl hast, was dir eine gute Position eigentlich bringen kann.
Anderes Thema dazu. Ich weiß ja nicht, wie das bei dir ist. Du hast ja auch ein paar Ladies bei dir im Team. Bei mir ist es oft so, dass die nur im Sport-BH drücken. Also sehr, sehr viel Hautauflagefläche auf der Bank haben und nicht nochmal irgendwie stofflich viel dazwischen. Und ich glaube, dass die Diskrepanz zwischen nackt auf einer Bank liegen und dann vielleicht noch mit Backmatte und mit T-Shirt auf einer Bank liegen, das eingekreidet ist, größer ist als die Diskrepanz von Kreide und T-Shirt zu T-Shirt und Backmatte.
Ja, würde ich dir auf jeden Fall zustimmen. Also ich habe auch das Gefühl, naja, also ich bench eigentlich auch gerne ohne T-Shirt, wenn es halt nicht zu kalt ist, weil man da einfach einen guten Grip hat, aber also ja, mache ich eigentlich auch gerne.
Ja, also auch keine Kritik an sich, aber ich hatte jetzt in der Vorbereitung auf die LM, hatte ich dann schon öfter mal, oder zumindest ein, zweimal, die Begebenheit, ne, dass dann, jetzt ziehe ich mir mal Singlet und das T-Shirt an und auf einmal ist der Grip nicht mehr so gut auf der Bank, obwohl ich Kreide drauf habe, wie blöde. Aber ja, das ist dann halt, glaube ich, eher das Problem, wenn man halt ein T-Shirt trägt und man sich in dem T-Shirt zum Beispiel einfach noch ein bisschen bewegt, weil ne, da hat man dann nochmal ein bisschen Spiel. Das T-Shirt, das ist ja nicht fest getackert an der Haut, sondern das bewegt sich ja dann auch nochmal ein bisschen. Und wenn man dann halt richtig Gas gibt und das T-Shirt dann zum Beispiel hier, ne, der Halsbund quasi sich richtig in den Hals zieht, was ja dann passieren kann, bewegt man sich ja halt auch nochmal ein Stück. Und das kann dann durchaus zu Verunsicherung führen. Und ich glaube, dass das dann auch schon mal eher dafür sorgen kann, dass man sich weniger grippig fühlt, obwohl es jetzt objektiv gar nicht so anders ist.
Ja, obwohl ich da auch sagen würde, dass die meiste Auflage, und deswegen ist es vielleicht auch gar kein so ein Riesenunterschied, ist ja letztendlich auf dem Hals, ne? Vor allen Dingen, wenn dann das T-Shirt nicht irgendwie so riesig oversized ist, sondern du das halt schon mal am Rücken ein bisschen runterziehst, bevor du dich auf die Bank legst, ne? Sowas mache ich dann immer. Und dann klebt es eigentlich auch gut am Nacken für dich jetzt mal, also am Halsbereich, wo halt auch die Haut frei liegt. Ja, ich denke, ich glaube, ich würde auch eine Unterscheidung einfach machen, wie gut Leute klarkommen mit anderen, generell woanders zu trainieren. Ich kenne manche, also wenn ich in FitX gehe, weiß ich, okay, wahrscheinlich heute 2,5, 5 Kilo weniger oder sagen wir mal jetzt in einem nicht so guten Bank, wo ich gleich, oder Backmatte vergessen oder sowas, ne? Dann weiß ich, okay, wird halt 5 Kilo ein bisschen weniger. Ich hatte jetzt mal zum Beispiel Larsen Press immer an einem Tag dann im nächsten Block, was auf einmal kommt, Bench, und ich hatte die Schuhe nicht mit, weil ich die nochmal das zweite Paar Schuhe eintrang, habe ich halt mit Socken das gemacht und wusste, das wird schon okay, klar, kann ich jetzt ein bisschen weniger schieben, nehme ich beim nächsten Mal wieder mit, aber es ist nicht so, dass ich halt dann halt unglaublich schlechter benchen kann, wie ich schon meine, dann fährt man halt den Leg Drive minimal runter, aber man weiß ja auch, wie die Position sich anfühlt, man kann die auch generell gut halten, weil man dran gewöhnt ist. Ich glaube aber, es gibt ein, zwei Leute, wenn die anderes Equipment haben, so die so ein bisschen Heimscheißer sind, weißt du? Und sobald die anderes Equipment haben, kommen die halt gar nicht mehr klar. Ich finde, das darf eigentlich generell nicht passieren, weil du hast auch immer anderes Equipment auf dem Wettkampf und ich finde es halt Quatsch, so, ja, ich kann nur mit meiner Stange und meiner Bench und wenn mir jemand raushebt, ansonsten kann ich gar nicht benchen. Das finde ich dann immer ein bisschen problematisch. Wahrscheinlich, weil man sich dann auch immer mehr einschießt auf seine Sachen, auch kopftechnisch. Ne?
Einscheißt.
Das wahrscheinlich auch. Aber ich glaube, da würde ich dann auch auf jeden Fall im Blog vor einem Meet sagen, hey, wir trainieren jetzt so nah wie möglich am Meet. Das heißt, mit T-Shirt, dann vielleicht ohne Backmatte und lieber Kreiden. Dasselbe ja auch mit Signalen. Ne? Ich würde jetzt aber vor allen Dingen bei Leuten sagen, also jetzt hier den Fall, den ich angesprochen hatte, der hat halt so gut wie nie mit Backmatte trainiert. Und da, glaube ich, kannst du in der Zeit einfach mehr rausholen an Verständnis für die Bank und Leg Drive, als dass es dir dann schadet, weil du dich wieder ein bisschen umgewöhnen musst auf dem Wettkampf. Ja. Also das ist dann meistens mit einem Warm-up gegessen, wo du weißt, okay, so, da kann ich drücken und dann
macht man halt. Ja, aber dann musst du halt auch so ein bisschen das Gefühl dafür haben. Also ich glaube, das fällt einigen ein bisschen leichter als anderen. Und einige sind dann auch ein bisschen panikanfälliger. Vielleicht, wenn jetzt nicht alles ganz genau so ist wie im Gym zu Hause. Aber ja, also ich stimme dir da völlig zu. Vielleicht muss man sich auch ab und zu mal echt ein bisschen herausfordern. Ich habe einen Typ bei mir im Coaching, Shoutout an Markus, der trainiert im FitX und bei uns im Iron und switcht da immer mal so nach Belieben hin und her und kommt in beiden Gyms halt relativ ähnlich gut klar. Also deshalb, ne, trainiert halt einfach stumpf seinen Kram ab und irgendwie funktioniert es schon. Und ich glaube, das ist so auch die Einstellung, die du dafür brauchst. Ich war jetzt auch dieses Jahr sehr, sehr viel unterwegs, hatte natürlich das Glück, in Powerlifting-Gyms zu trainieren, aber das geht halt auch nicht immer. Dann ist es halt auch manchmal so ein Fitnesspark geworden oder so, wo jetzt halt keine verstellbare... Dann ist aber
Calisthenics quasi auf einer Parkbank geworden. 190 Kilo.
Nee, das Gym heißt Fitnesspark, keine Sorge. Ich habe schon richtig Bankdrücken gemacht. Ja, aber da bist du halt, da hast halt jetzt nicht die geilste Bank, wo du die Höhe verstellen kannst. Und ich habe eine super Special Bankablagehöhe irgendwie. Ich kann es auch nicht genau erklären. Muss man sich halt irgendwie mit arrangieren. Irgendwie geht's schon. Ich habe mein Training da auch durchgekriegt. Ich glaube, man sollte sich da einfach auf die Basics konzentrieren. Also nehmt euch Flüssigkreide mit, irgendwas Anständiges. Nehmt euch eine Backmatte mit. Nehmt euch ein ordentliches Paar Schuhe mit. In den allermeisten Gyms reichen diese Notorious Generation 1, die gibt's übrigens nicht mehr. Wild, oder? Kann man nirgendwo mehr kaufen. Es sei denn, man kauft die auf AliExpress.
Naja, sowieso, oder? Ich weiß nicht, warum man 80 Euro für so einen Gummischeiß da bezahlen sollte.
Ja, bin ich ein Opfer leider, muss ich sagen. Ich habe meine beiden Paar Notorious 1, die ich hatte und habe, habe ich original gekauft. Aber ja, sowas reicht dann im Regelfall schon aus. Dann muss man sich da auch nicht abstressen. Vor allem sind die auch sehr gut gepäckfähig, weil die quasi keinen Platz wegnehmen. Ja, und dann habt ihr eigentlich alles, was ihr braucht. Eine Hantel ist halt eine Hantel. Hauptsache, man kann irgendwie Gewicht draufladen. Hat ein bisschen Platz zum Kreuzheben. Man hat irgendwas halbwegs Anständiges zum Beugen. Und dann kommt man, wenn man unterwegs ist, schon gut weg. Und das Gute ist, man lernt auch, sich so ein bisschen auf Sachen einzulassen und muss dann nicht zum Beispiel mal auf einen Wettkampf kommen, feststellen, ah, das ist hier gar keine Eleiko Sky Cushion Bank, sondern eine ATX. Ja, drauf geschissen, mache ich trotzdem irgendwie.
Ja, dann nimmst du halt dann 5 Kilo weniger. Ich meine, die Diskussion gab es ja sowohl bei dem Maniac als auch bei den beim Sheffield, ne? Wo dann, glaube ich, eine andere Bank da war. Ich weiß gar nicht mehr, wie es war. Aber ich weiß nicht mehr, bei irgendeinem Sheffield war das doch Diskussion mit dem Skypad oder irgendwas. Ich denke, letztendlich haben ja alle dieselben Startbedingungen. Manche beeinflussen natürlich mehr, andere weniger. Aber da musst du halt im Moment switchen können. Und genauso wie wenn an einem Tag die Judges strenger drauf sind oder die Pausen länger sind oder keine Ahnung, die Tiefe.
Irgendwas im Ablauf, was weiß ich. Also
es dann ist es ja für alle gleich und es ist jetzt einfach heute, deswegen finde ich es auch immer, bei Profis siehst du ja auch, die haben halt dann mehr Wettkämpfe und es wird immer so von Wettkampf zu Wettkampf gedacht und dann auch wirklich so, okay, heute ist das die Situation. Ist ja sowieso viel mehr über Platzierung und dann geht es nicht darum, überall das Beste rauszuholen, sondern zu gucken, okay, ich mache heute weniger, weil ich weiß, dann habe ich den Safe, den und den Platz. Und viel mehr so zu denken, ne? Was ist an dem Tag da, wie sind die Gegebenheiten und dann passe ich mich halt einfach an. Ja, ich glaube, das ist eine ganz gute Einstellung. Ist natürlich blöd, wenn man sich da seinen Wettkampf-PR wünscht und dann irgendwie das Equipment wirklich schlecht ist, aber passiert auch mal.
Super ärgerlich. Glaubt's mir, ich weiß, wie sich das anfühlt, aber ja, muss man halt mit umgehen. Man kann nicht immer gewinnen. Jetzt kommen hier die ganzen klassischen Sprüche.
Lebt nur einmal.
Lebt nur einmal.
Nee, warte, das passt nicht.
Wenn es vorbei ist, ist es vorbei.
Ja. Ist das jetzt nicht fein Urlaub? Nee.
Doch, Tatsache.
Was ich jetzt neulich bei der Bank bei mir festgestellt habe, ich hatte ja eine Weile krank wieder, dann wieder reingestartet. Bin jetzt sehr zufrieden mit dem Blogende, hab da so ein paar Erkenntnisse, hab euch heute meinen neuen Blog bekommen und wirklich so, ich hab's gerade bei Instagram, ich weiß nicht, ob es gesehen hat, mit Zuckerbrot und Peitsche, ja. So wirklich, mit.
Da musst du uns gleich mal die Frage beantworten, was ist Close Stance Sumo Deadlift?
Ja, Kombi wahrscheinlich, nee, Quatsch, aber wahrscheinlich soll ich nur nicht extrem breit stehen, habe ich jetzt auch vorher nicht gemacht. Aber da denkst du auch so, weißt du, nicht nur, dass ich danach einfach zwei Sätze Split Squats als Warm-up hab, die ich dann leichter mache, aber halt so ein bisschen special, links und rechts auch anders, ne, für besseren Drive. Die funktionieren leider auch sehr, sehr gut, muss ich sagen. Vor allen Dingen, wenn man weiß, warum, worauf muss ich achten. Und vor allen Dingen, wenn man im letzte Woche die weggelassen hat, dann die zweite Wiederholung mit 180 voll peinlich failed und dann diese Woche die einfach wegruppt, einfach weil man die wieder im Warm-up drin gelassen hat, dann schon nur der Aberglaube hält einen dann natürlich die Übungen wieder drin. Aber dann habe ich also zwei Warm-ups Bulgarians, dann Deadlift und Squat und danach habe ich nochmal Split Squats, aber dann halt schwer und dann nochmal, hey, Überraschung, diesen Block, Glute Steps Down, so ein Satz danach. Und dann dachte ich mir echt so, ja, also, aber ist auch wortwörtlich Zuckerbrot, weil ist jetzt nicht so, hey, wir leben nur Sumo, sondern zwei Singles, super leicht, Close Stance Sumo. Das ist so wirklich.
Und als Cluster, das heißt, die kannst du wirklich nicht schwer machen. Nicht super schwer.
Ja, ja. Und dann steht auch so, bitte Entluft, da darf nichts an Kompensation erkennbar sein. Und dann denke ich mir auch so, ja geil, einmal am Tropf so ein bisschen nuckeln, oh, fühlt sich fast wieder wie normaler Sport an. Aber also ich kann es verstehen, ich muss auch ehrlich sagen, ich unterwerfe mich natürlich da der Wissenschaft und finde es auch cool, dass ich immer
die Wissenschaft, a.k.a. Lois.
Ja, also auch mal neue Sachen zu probieren und ich finde das sogar mitunter gut. Ich sage halt immer meine Meinung und wenn dann gesagt wird, ja, der Meinung bin ich nicht, lass uns mal das machen, denke ich mir da, das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass ich dann mal Sachen ausprobiert habe, die ich sonst nie ausprobieren würde und entweder merke, oh geil, das funktioniert ja doch so, wo ich gedacht hätte, darauf wäre ich jetzt nie gekommen oder sagen kann, ey, wir haben das mal probiert und das hat sich voll scheiße angefühlt und das müssen wir erst gar nicht bei jemand anders probieren. Also ich finde das eigentlich so ganz cool, ein bisschen rum zu experimentieren. Und tatsächlich gibt es wirklich ein paar Sachen, die auch für mich total unintuitiv sind oder die ich dann halt wieder entdecke. Oder wo man mal sieht, hey, so geht's auch. Ich hatte jetzt, fangen wir mal mit dem Thema an. Wir hatten ja jetzt beide im Mentorship über den Midfoot quasi ein bisschen geredet. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, ne? Wo ja, gesagt dunkel, wurde, dunkel. Der Midfoot ist ja eigentlich nicht da, wo man es meistens vermutet, so unterm Schnürsenkel, sondern zumindest vom Schwerpunkt her sollte man sich eher ein bisschen weiter hinter konzentrieren. Ne? Da, wo ich sag jetzt gerade immer beim Cueing ein bisschen, also direkt vom Schienbein. Mhm. Ne?
Ja.
Da, wo das Schienbein in den Fuß geht, so die davor quasi. Und das ist halt wahrscheinlich so 2-3 Zentimeter weiter hinten, als man denkt. Und das macht eigentlich auch komplett Sinn, habe ich im Nachhinein festgestellt, wenn man sich auch überlegt, wo der Druck im Fuß ist. Denn die meisten, wenn die Mitte vom Fuß suchen, die rechnen halt die Zehen mit ein. Aber wenn du deinen Squat hast, dann drückst du ja nicht mit deinen Zehen volle Power in den Boden rein, sondern hast ja eigentlich zwischen deinem Ballendruck und auf deiner Ferse Druck. Und da ist ja genau die Mitte eben diese Stelle. Und ein bisschen weiter hinten verschoben, als man denkt. Also Von daher macht es anatomisch nicht wenig Sinn. Also viel Sinn.
Gott, ey, nicht wenig wäre viel. Ja. Doppelte Negation.
Genau, aber dass man halt den Mittelfuß, man hat ja auch nicht wirklich auf dem Mittelfuß Druck, sondern das ist ja einfach die Balance dann, wo es hinfällt, wenn man gleichmäßig auf der Ferse und auf den Ballen Druck hat. Und ich muss auch sagen, ich finde es fürs Cueing besser, wenn man sagt, drück einfach voll genau durch diese Stelle, genau vor deinem Schienbein. Mhm. Weil ich glaube, viele kommen darauf nicht klar, solange es nicht heißt, hab nur Druck auf deiner Ferse und deine Zehen sind in der Luft oder deine Fußballen oder hab nur Druck auf den Ballen und deine Ferse heben bald ab. Das kriegt jeder hin. Aber dann zu sagen, mach so, dass genau gleich ist, finde ich, ist halt für viele super schwer. Und das, aber das hast du ja meistens das Extrem, ne? Dass jemand, sagen wir mal, 60% auf der Ferse ist und 40% auf den Ballen. Was total realistisch klingt, dass das passieren kann, was aber auch eine riesen Auswirkung haben kann, weil einfach der Schwerpunkt 10% verschoben ist und das ist einfach viel, ne? Also das kann halt den Squat komplett kippen nach hinten und vorne. Aber ist klar, dass man das vielleicht nicht so fühlt im diesen Unterschied, ne? Ich glaube, was da wirklich leicht ist, diesen Punkt anzuvisieren. Und das war meine Aufgabe im letzten Block und es hat sich komplett beschissen angefühlt. Also es war wirklich die Hölle. Es war so, ich musste mich zusammenreißen. Ich habe auch jedes Training geflucht, muss ich auch sagen. Da war ich jetzt nicht gerade willensstark. Ich bin da reingegangen.
Da willensstark wusste, ist ja der flucht und es trotzdem macht.
Ja, vielleicht war ich doch nicht so willensschwach, aber nach der Definition ja. und war auch pessimistisch. Ich meine, wir haben diese Diskussion geführt, wenn du an Schwachstellen arbeitest, guess what, dann fühlt sich das erstmal schwach an wie Sau. Und man muss halt unterscheiden oder Vertrauen haben, ist es gerade sinnvoll daran zu arbeiten, weil es dann besser wird? Oder ja, gehe ich hier gerade einfach voll in die falsche Richtung rein, ne? Und es hat sich für mich erstmal so angefühlt wie, ich kann da überhaupt keinen Druck erzeugen, so, ne? Also ich habe das gemacht und im Loch wirklich versucht, da genau auf diesem Punkt vor dem Schienbein zu landen und ich habe überhaupt keinen Push gehabt. Ich konnte überhaupt nicht über meine Quads drücken. Es hat sich so scheiße angefühlt. Ich weiß gar nicht, wie ich es vergleichen sollte, wie wenn man vielleicht Benchpress macht und sagt, hey, drück mal nicht das Gewicht nach oben, sondern versuch nur die Stange auseinanderzuziehen und sie so nach oben zu bringen. Weißt du, klappt naja vielleicht irgendwie, aber es fühlt sich halt komplett beschissen an und es war jetzt eher vom Feeling her eine Analogie. Macht sowas auf keinen Fall, das ist voll der Quatsch. Aber also es war so schlimm.
Das war erste kein Woche Aufruf, gemacht. Leute.
Nee, mit dem Mittelfuß schon eher, weil erste Woche gemacht war ganz gut, ne? Aber natürlich ein bisschen geschlampt. Schon immer ein bisschen nach vorne gefallen, über den Vorderfuß gedrückt, Ferse abgehebt. Abgehoben. So, dann abgehoben. okay, war jetzt mal keine Witze. Aber zweite Woche mehr drauf konzentriert. Es war 10-mal schwerer. Selbes Gewicht genommen, es war 2 Reps im Reserve schwerer, komplett scheiße angefühlt. Backoffs wirklich, es war eine Qual. Aber hast gesagt, okay, ich mach's hier mal ordentlich, dann kann ich Coach sagen, hier, ich hab's genauso gemacht, wie gesagt, das hat sich voll Arsch angefühlt. So, mach weiter, das wird besser. Nächste Woche wieder gemacht, es war komplett scheiße. Und dann auch die Secondary Sessions, ich hatte gar keinen Bock mehr und hab gesagt, du hältst jetzt dein Maul, Maxi, ziehst es ordentlich durch, damit du auch wirklich sagen kannst, hey, ich hab's wirklich versucht, aber entweder ist es für mich nicht gut oder wir müssen irgendwas machen, damit es besser wird, weil, ne, funktioniert nicht. Aber wenn ich jetzt jede zweite Session das wechsel oder schlampig mache, dann kann man ja auch schlecht gegen argumentieren, ne? So, und dann plötzlich, vorletzte Secondary Session, auf einmal merke ich, oh doch, jetzt kann ich auf einmal besser darüber drücken und dann kann ich auch den Vorteil nutzen, nämlich, ich kann super aufrecht runter, die meisten Leute gehen ja relativ aufrecht runter, aber fallen dann halt so ein bisschen nach vorne dadurch, ne? Mhm. Und ich konnte mich einfach genau gerade wieder hochdrücken. Und das war schon krass, weil da habe ich mich auf einmal wirklich gefühlt wie ultra, ja, weiß ich nicht. Also kennst du manchmal dieses Gefühl, dass die Stange so ein bisschen nach vorne drückt und dann musst du dich auch so ein bisschen gegenüberstrecken, wenn dann die, ja, ja, vor allen Dingen über die Reps, wenn die immer schwerer werden, ne? Dann so, wenn du näher ans Muskelversagen kommst, dann merkst du, die ersten kannst du relativ aufrecht machen und dann merkst du, oh, jetzt muss ich ein bisschen mehr mit der Hüfte hochschießen und ein bisschen mehr mit dem Rücken gegenarbeiten. Und das war auf einmal so wie, ich bin halt schön auf meinen, also für mich fühlt es sich natürlich so an, als wäre ich mega auf meinen Fersen, weil ich sonst immer schön über den Vorderfuß gedrückt habe. Aber mein Körper wurde dann wahrscheinlich gezwungen, das zu machen, woran wir halt lange arbeiten, ne? Pronation, Ausflachen, dass der Fuß wirklich, wenn du mittig formuliert, also positioniert bist, eben entsprechend die Bewegung macht, dass, und die Mobilität erlangt, dass der Vorderfußdruck erfolgen kann. Nämlich, dass der Fuß ausflacht und dann diesen Push hat. Wenn du den halt nicht hast, dann wirfst du dich halt mit deinem Körpergewicht nach vorne, dann kannst du auch über deinen Vorderfuß drücken. Dann verlierst du natürlich auch ein bisschen einfach die Glute-Connection, aber wie gerade schon erwähnt, es mault dich auch einfach nach vorne, ne? Und das ist der größte Faktor. Und jetzt habe ich aber gemerkt, es mag durch diesen Cue sein, den Mittelpunkt, und natürlich aber wahrscheinlich durch diese tausende Vorarbeit, die wir machen und sehr viele Accessories. Auf einmal habe ich da wirklich Push gekriegt. Und dann, siehe da, nächste Secondary Session, 15 Kilo mehr genommen, nächste Primary Session, 15 Kilo mehr genommen. Es waren noch nicht viel. Es waren jetzt 175 ein Double. Ich muss aber sagen, wir haben jetzt nur übelst leichte Gewichte gemacht. Die haben sich noch nie so leicht angefühlt. Sowohl beim Rauslaufen als auch beim Hochdrücken. Und das ist ja umso geiler, weil ich wollte schon sagen, wir machen gerade so 10 Sätze, meistens so Topsatz und dann vielleicht an einem Tag habe ich noch einen Rap-Topsatz und dann aber alles super leichte Backdowns, also wirklich super leicht. Und war jetzt auch wegen der Krankheit und wegen dem Rücken, dass wir erstmal, ne, eher zu leicht anfangen, Work-Capacity aufbauen und dann halt die Intensität steigern. Einfach das Gefühl, da waren 5, 6 Sätze Junk-Volumen dabei, weißt du, wo ich halt so Warm-Up-Gewichte mache, die mir gar nichts bringen. Und Digga, die haben sich bewegt wie sonst was. Die haben sich so geil angefühlt, weil ich einfach hochdrücken konnte. Und ich bin der Meinung, mein Drive ist noch nicht mehr bei 100%. Und da war ich dann sofort sold in. Auch die nächste Secondary Session, die letzte dann vom Block, hat sich richtig geil angefühlt. Konnte die Gewichte steigern, hab gemerkt, der Drive wird immer besser. Und die Position ist einfach wirklich insane. Ich kann wirklich mich einfach senkrecht runtersetzen und senkrecht aufstehen. Und ja, hab dann auch direkt gemerkt, wenn ich mich bei der Hack Squat drauf konzentriere, bei allen anderen Übungen auch, so. Das hat für mich auch besser funktioniert als so, ja, halt den Fersendruck und drück aber auch über den Vorderfuß und mach ein schönes Gleichgewicht. Ich konzentriere mich jetzt einfach überall auf diese Stelle und ja, das war für mich ein krasser Gamechanger. Und jetzt kann ich, wie nennt man das, ruhigen Gewissens, auch meine Trainees quälen und weiß auch, dass sich das erstmal scheiße anfühlt, aber dass diese Veränderung kommt, beziehungsweise, also dieser Trade, ich habe gesagt, okay, wir müssen viel mehr ballern. Und jetzt zu sehen, hey, wir müssen gar nicht so viel mehr ballern, aber wir haben jetzt die Schwachstelle angegriffen und sind dadurch viel stärker. Das ist natürlich ein richtig cooler Verbesserung. Vor allen Dingen natürlich auch für den Rücken dann, ne?
Ja, und da bin ich auch, also erstmal freut mich, dass es so gut klappt. Wir sind ja immer mit diesem Thema Anpassung, Verbesserung so sehr ausgesetzt. Und versuchen da ja auch immer eine Methode zu finden, wie man das möglicherweise ein bisschen mehr in Hybridform verpacken kann, statt zu sagen, so Squat University mäßig, ja, wir machen jetzt die Hantel erstmal leer und lernen überhaupt erstmal, wie man eine Kniebeuge macht, sondern dass man das versucht, so nach und nach in die aktive Beuge und in den aktiven Beugeprozess langsam einzufädeln. Und ja, ich habe natürlich auch das Thema mit einigen meiner Trainees und bin da auch ja regelmäßig am Verzweifeln, einfach als aus der Coach-Sicht, weil ich weiß, das ist halt scheiße und das ist anstrengend, aber diese Frustration dann immer mitzukriegen, ist ja für mich natürlich auch beschissen. Also wenn man sich das anguckt und man sieht, das funktioniert nicht auf Anhieb, und es ist ja eigentlich klar, dass das nicht auf Anhieb funktioniert. So, man kann ja auch nicht direkt beim ersten Mal Fahrrad fahren, sondern muss halt erstmal üben, wie das funktioniert. Sondern genauso ist es halt auch, wenn man so kleine Technikanpassungen macht. Und die fühlen sich dann halt auch erstmal blöd an, und das muss man dann üben. Und wenn sich das dann anpasst und ausgleicht, profitiert man halt davon. Das ist, würde ich sagen, der große Punkt dabei. Und ja, deshalb ist ja unser Konzept diese Hybridarbeit. Und da bin ich jetzt bei meinen Leuten, die da, und das haben ja alle irgendwie eine gewisse Erforderung an Anpassungen, versucht das da auch noch weiterhin zu verbessern und umzusetzen.
Ja, also ich habe manche Leute, bei denen war ich im Nachhinein sehr, sehr froh, dass ich das so gemacht habe, dass ich gesagt habe, okay, wir werfen jetzt erstmal nicht alles um, in Anführungszeichen, und geht da erstmal ein bisschen ja nebenbei an das Thema ran, ne? Da dauert es vielleicht ein bisschen länger, aber wir sehen auch immer direkt den Fortschritt, oder beziehungsweise brauchen dann nicht so lange, um uns wieder zurückzuarbeiten, sagen wir mal so. Ist auch vielleicht für den Athleten ein bisschen angenehmer. Ich hatte auch bei einem Athleten, jetzt Paul, der hatte eine sehr krasse Grip-and-Rip-Technik, ne? Also der war so einmal, der hat sich einfach ohne Bracing über die Hantel rübergelegt, viel zu weit nach vorne, hat sich so nach hinten gerissen und dann mit dem Gewicht hochgedrückt, ne? Und den habe ich erstmal, also das war quasi theoretisch nur auf dem Vorderfuß stehen, weit übergelehnt, dann nach hinten werfen, nur noch auf dem Hinterfuß sein und dann halt ziehen. Mhm. Und den musste ich erstmal generell, ADL, Fußdruck, das Thema mussten wir erstmal überhaupt angehen. Das hat auch erstmal sehr krass geklappt. Und dann wollte ich eher so ein typisches statischen Start erstmal einführen und von da aus dann von hinten reinwetschen. Das ging am Anfang noch okay und dann wurde es halt richtig schlecht und irgendwann, jetzt ist ja bald LM, hat er gesagt, habe ich auch mal gesagt, sag mal, könntest du jetzt gerade wieder einfach nicht nachdenken und das Ding hochhuppen? Ja, weiß ich nicht. Und dann hat er es mal gemacht und meinte auch gleich, oh, Maxi, es war viel, viel besser, sich einfach so vorne überzulehnen, einfach nach hinten und das Ding hoch. Und er war auch direkt gleich im Topsatz wieder 20, 30 Kilo stärker. Backoffs waren viel leichter. Und er hat sich noch entschuldigt. Und ich meine, hä, ist verrückt, du musst dich hier nicht entschuldigen. So, das ist doch, vor allen Dingen vom Wettkampf, will ich doch genau das. Also ich glaube, viele strugglen auch, das zu vereinen, so einen neuen Input und das, was sie eigentlich gut machen, zusammenzubringen. Das muss man auch, glaube ich, respektieren. Aber da war es für mich auch ganz klar, wir werden dich jetzt nicht zwingen, eine bestimmte Technik an einen Wettkampf zu gehen oder eine andere Technik, die du aber nicht umsetzen kannst. Und wir werden auf jeden Fall so nach dem Wettkampf weiter versuchen, ich denke mal auf jeden Fall, die Technik weiter anzupassen. Denn auf der einen Seite hat er zwar in Anführungszeichen seine alte Technik wieder gemacht, aber die Version von seiner alten Technik war halt um Welten besser. Also klar hat er sich jetzt von vorne nach hinten geworfen und es war vielleicht ein bisschen mehr Ziehen als Push, aber es war halt viel mehr Push, als er vorher hatte. Vorher hat er es wirklich nur hochgezogen und jetzt hat er erstmal überhaupt ein Gefühl dafür bekommen, weil er halt nur im anderen Extrem trainiert hat, wie er über den ganzen Fuß drückt. Das heißt, das hat ja generell seine Technik schon extrem verbessert und ich bin auch der Meinung, wenn man das richtig angeht, wird er auch diese andere Option lernen und dann kann man immer noch irgendwann entscheiden, hey, wir verrennen uns hier in eine Sache, die so schwer kognitiv ist, dass das kein, dass es vielleicht keine Zukunft hat, ne? Das mache ich eigentlich selten, vor allen Dingen, wenn ich, also wenn es so Kleinigkeiten sind, ne, dann kann man drüber diskutieren, aber es gibt so Grundprinzipien, jetzt zum Beispiel auch beim Leg Drive Fußposition, wenn ich da sehe, da ist einfach kein Leg Drive da, war jetzt heute wieder so ein Fall, und ich sehe, die Position wackelt einfach wie verrückt, dann diskutiere ich nicht, ja, vielleicht ist das deine Technik und vielleicht ist bei dir das anders oder so. Dann wird das halt so lange reingeballert, bis man das kann, so, weil das sind für mich, da habe ich ja auch keinen Zweifel dran, dass das dann irgendwann überlegen ist, weißt du?
Ja, absolut, absolut. Also, sorry. Entschuldigung.
Ich bin so krank.
Oh. Oh, ich bin so fertig.
Schwester!
Die ist nicht da. Beim Training. Naja.
Na, so schön Tupfer.
Oh. Ja, also man muss halt auf jeden Fall sehr, sehr viel Geduld mitbringen. Ist natürlich immer so die Frage, mit welchen Baustellen man es überhaupt so konkret zu tun hat und mit welchen Typen Menschen man da zusammenarbeitet. Aber ja, also bei mir sehr prominentes Beispiel ist halt Isa, die einfach sehr, sehr viel über pure Muskelkraft kompensiert hat. Wenn es dann schwer geworden ist und dann da sich nicht mehr so sehr darum bemüht hat, Technik zu halten. Gar nicht so bewusst, aber ist dann halt so und das ist dann so ein gewissermaßen Trade, den du eingehst, wenn du Richtung Wettkampf gehst. Vor allem, wenn es halt ein großer Wettkampf ist, da versuchst du ja dann, versuchst du dann halt nicht irgendwie die 20 Kilo, die du jetzt halt für deine Trainingsgewichte bräuchtest, einzusparen. Also die du weniger bräuchtest, einzusparen. Sondern sagst halt, okay, ja gut, dann, wir nutzen ja einfach alle Kompensationsstrategien, die uns zur Verfügung stehen und machen halt das Beste daraus. Danach haben wir dann wieder ein bisschen mehr Zeit, können uns dann mehr auf die Technikarbeit konzentrieren. Natürlich wäre es wahrscheinlich das Krasseste, sich einfach infinit Zeit dafür zu nehmen, den Technikfix durchzuprügeln und dann nach einem Wettkampf zu gucken. Das ist halt bei Leuten, die im Kader sind, nicht so gut möglich. Aber ich meine, für alle anderen, die das machen wollen und können, macht es so. Nehmt euch die Zeit für die Fixes und schaut, dass ihr dann entsprechend in den Wettkampf reingeht. Aber im Zweifelsfall, ihr werdet wahrscheinlich langfristig von einer schlechten Performance, technisch schlechter Rennperformance wahrscheinlich nicht so viel Rückschritt erleiden müssen, als dass es euch um Monate im Training zurückwirft. Das Wichtigste wäre dabei halt, so ein bisschen auch bewusst ranzugehen und zu wissen, okay, das war jetzt hier einmal im Wettkampf und jetzt machen wir es wieder besser und versuchen die Verbesserungen, die Anpassungen auch mit in die Comp-Lifts zu übertragen, damit man langfristig einfach davon profitiert. Ich denke, man wird halt, und das ist ja, glaube ich, auch der Punkt, den du damit machst, wirst halt die langfristige Verbesserung, langfristigen Progress mit diesen technischen Anpassungen besser sichern können, als dich nur noch auf deine Kompensationsstrategien zu konzentrieren. Das ist ja auch das Ziel der Arbeit. Sonst könnte man ja sagen, naja, wir haben jetzt hier in einem Jahr oder in einem halben Jahr alle möglichen Techniksachen gefixt. Ich habe dir gesagt, was du machen musst. Du weißt jetzt, wie man einen Block programmiert und dann wirfst du die Trainees wieder zurück ins Wasser und dann sollen sie ihren Scheiß alleine machen. Man möchte es ja schon irgendwie langfristig immer besser werden und da musst du eben auch so technische Feinheiten bearbeiten, um davon profitieren zu können.
Ja, ich würde auch sagen, ich hatte neulich auch mich in der Debatte schizophren quasi selbst ausargumentiert, weil ich mich natürlich erstmal hart beschweren wollte, warum das hier mit dem Squad nicht vorangeht. Und dann spielst du natürlich immer so diese Gespräche mit deinem Coach schon vorher im Kopf durch, ne, die Argumente. Vor allen Dingen, wenn gerade ein Lift nicht geklappt hat oder so. Und da habe ich mich dann auch erwischt, wie ich dann gesagt hätte, guck mal, wie alt bin ich eigentlich? Bin ich 32? Ich glaube, ich bin 32.
Das ist gut, ich vergesse das bei mir auch mittlerweile.
Bei manchen Leuten kann man ja sagen so, hey, du hast ja unendlich Zeit und dödödö. Und dann wollte ich schon sagen, also ich wollte schon sagen, hey, ich bin ein bisschen älter, ne, und ich will irgendwann nochmal richtig Progress machen und irgendwann ist meine Zeit halt abgelaufen. Und wenn wir jetzt hier ewig, ne, ich habe dann auch immer gesagt, okay, wir machen Grundarbeit und die Frage ist ja aber irgendwann, die macht dich nicht stärker. Die fixt erstmal nur das Problem. Da musst du ja aber wieder erstmal wieder stärker werden. Und du, es ist einfach eine Lüge, wenn man sagt, man wird schnell wieder stärker. Und was, du warst jetzt einen Monat raus? Ach, da bist du ganz schnell wieder zurück. Nee, das dauert manchmal einfach fucking lang so, ne? Und ja, ne, muss ich dir nicht erzählen. Also manchmal, ich glaube, desto länger du auch raus bist, desto länger dauert es auch wirklich, wieder sich hochzuarbeiten. Und ist dann nicht so ein bisschen wie, ich war ja schon mal da, dann komme ich viel schneller dahin. Klar, es geht schneller, als wenn du theoretisch geht es schneller, als wenn du das zum ersten Mal machst. Andererseits bist du auch jetzt älter, vielleicht auch ein bisschen verschleißter, vielleicht auch ein bisschen gestresster, weil du jetzt auf einmal im Berufsleben bist und hast du nicht gesehen und Verpflichtungen hast. Aber genau, und so wollte ich argumentieren und sagen, ja, wir können doch jetzt nicht, was ist denn, wenn wir jetzt noch, weiß ich nicht, 3-4 Monate haben, dann habe ich ja nur noch, naja, ja, gut, 5-6 Jahre, na gut, dann sind die 3 Monate vielleicht doch nicht so viel. Und dann denkst du selber wieder, ja, okay, eigentlich ist schon scheiße. Musst du halt durch. Vor allen Dingen, wenn du dran glaubst, dass das was bringt und dass du das dann irgendwann auch schaffst, dann ist es einfach langfristig der bessere Call. Ne? Es ist natürlich super frustrierend, so mal 2 Blöcke reinzuscheißen und denkst du dir, ey, was machen wir jetzt so? Und bei mir war es ja auch nicht so. Ne? Ich war dann einfach kurz krank und guess what? Ich musste mich auch wieder erinnern, dann läuft es halt mal 3 Wochen scheiße und in der 4. läuft es dann wieder geil. Aber da habe ich mir dann auch gesagt, zum Beispiel beim Deadlift, dass ich ja selbst merke, wenn ich noch im ADL bin und selbst wenn das ohne Gürtel ist, ich habe da Gewichte, die sollten für meine Leistung eigentlich nicht schwer sein und ich habe manchmal das Gefühl, es fetzt mir einfach nur in den Rücken. Oder jetzt haben wir neuen Block, Langhantelrudern, ne? Habe jetzt ja 75 Kilo gemacht. Und denk danach so, ja, ich habe einen ordentlichen Pump im unteren Rücken. Genau in der Mitte. So, oberer Rücken, pff, ja, war ein nices Warm-up so. Und dann denke ich mir aber auch, das kann ja nicht sein. Und dann muss ich mich ja auch nicht wundern, wenn ich dann pushen muss, warum es dann nicht reicht und irgendwann der Rücken aufgibt. Ne? Also, wie gesagt, bei anderen Sachen schon mega gut. Beim Deadlift merke ich aber, da ist noch eine Sache im Weg. Und das wird es jetzt nicht besser, wenn wir sagen, okay, jetzt lass mal Sumo machen und ballern. So, dann werde ich wahrscheinlich diese Issue nicht fixen. Die wird mir aber langfristig deutlich mehr bringen. Und da habe ich auch das Vertrauen drin, dass wir da noch die letzten Sachen lösen, weil da schon das alles viel besser ist. Also wenn ich jetzt sehe, was ich jetzt im Squat, mit welchen Pillergewichten ich gerade Fortschritt mache und wie sich das dann halt vor allen Dingen an den, in Anführungszeichen, Top, also sagen wir einfach mal im Topsatz der letzten Woche, wie der gut der sich angefühlt hat, da denke ich mir so, okay, normalerweise hätte ich da jetzt überall gute 5-10% mehr nehmen müssen. So in meinem normalen Trainingsstil. Und dann ist immer die Frage, ne, wenn man überall schon dieses Problem nicht fixt, was man vielleicht in der Technik hat, und dann dafür halt einfach 3 Sätze mehr macht oder alles so ein bisschen 5%, 10% schwerer, was machst du denn dann, wenn du ein Plateau hast? Und wenn du dir anguckst, was die Top-Leute machen, da gibt's halt wirklich wenig Leute, die wenig machen. Du hast vielleicht einen Joe Bornstein, wo du sagst, okay, der macht nur, was hat er jetzt erzählt? 8 Sätze, 7 Sätze? Squat oder sowas?
Was?
Und der trifft ja auch nicht so wenig, ne? Der trifft, glaube ich, 7 Sätze.
Ja.
Ah, nee, stimmt nicht. Da kommt ja nochmal ADLs dazu. Dann knüppelt der halt Assistenzen wie ein Bekloppter. Und der ballert halt Intensität, ne? Und das auch sehr, sehr regelmäßig. Das heißt, irgendwo knallen die Leute halt rein, ne? Wenn du die ganzen Bankprogramme von den Profis anguckst. Lia irgendwie zwölfmal die Woche gebencht und jeden Tag einmal Maxout gehabt und so eine Geschichte, ne? Ja, ja, hat Ben Askren und Dings Jason Byde im Podcast erzählt, ne? Und was die alle machen oder Agatha. Aber dann müssen die auch was dafür machen, weil entweder wie Lia bist du halt dauernd verletzt oder wie Agatha musst du halt dann auch an deinen 7 SPD-Sessions ordentlich Assistenzen danach knüppeln für Reha-Kram, weil das sehen die wenigsten Leute und das postet sie auch nicht.
Ja, ja, total. Ne? Rehab, Prehab, was sie an Assistenzen knüppelt, ist halt schon insane. Aber wie du sagst, das guckt sich halt kaum jemand an und man muss halt sagen, sie ist halt technisch brutal. Brutal. Also sie weiß, also ihre Beuge hängt ja im Verhältnis ein bisschen hinterher. Und da würde ich auch sagen, hat sie so das meiste Potenzial noch, sich technisch zu verbessern. Aber der Deadlift ist, da sitzt alles perfekt da, wo es hin muss. Die Bank ist brutal. Ja, da ist halt einfach nicht mehr viel technisch rauszuholen und sie macht immer noch Progress. Und die machen einfach sehr, sehr viel über, naja, eben entsprechend Volumen durch Frequenz. Und ja, offensichtlich die richtigen Positionierungskniffe und Griffe. Ja, da hat uns ja Pavel mal einen kleinen Einblick gegeben und das fand ich sehr, war schon sehr wegweisend auch. Also es ist sehr interessant. Was ich noch sagen wollte, als du vorhin, noch, also jetzt relativ weiter Callback, mit den 5-6 Jahren, die du möglicherweise noch hast, Blickrichtung Lane Norton oder anderen Master-Athleten, die jetzt so aus ihrer aktiven Zeit in die höheren Altersklassen rutschen, offensichtlich geht es auch noch länger mit dem Progress. Also,
ja, ja, ich hätte es zum Peak vielleicht gesagt, oder, na gut, der Peak vielleicht ist vielleicht schon weg, aber, oder der ja, ist ja auch nicht nur ein Jahr, der ist ja länger, ne? Das ist ja eine große Spanne.
Vielleicht, was auch immer das heißen mag, also ich meine, für uns beide ist ja relativ klar, okay, also dass einer von uns irgendwann mal auf einem internationalen Wettkampf steht, relativ unwahrscheinlich, zumindest nicht als Athlet. Und ja, also im Rahmen unserer Möglichkeiten, den Peak zu erreichen, ist ja immer nochmal eine andere Sache, als zu sagen, wir müssen jetzt mit 21, während unsere hormonelle Entwicklung an ihrer Höchstleistung angekommen ist, müssen wir technisch perfekt sein und gesund und dann prügeln wir da Trainings durch und machen den meisten Progress. Ich glaube, es ist immer so ein bisschen eine Illusion. Es mag sicherlich für einige harte Outlier funktionieren, die von mir aus einfach eine super sportliche Frühentwicklung haben, auch schon lange irgendwie den Kontakt zu Widerstandstraining haben, in welcher Form auch immer. Und dann einfach nur noch diesen letzten Schritt machen ins Training und dann einfach auf alles reagieren und sehr schnell, sehr stark werden. Das ist aber halt eben für die allermeisten Menschen auf dieser Welt nicht der Fall. Und da kommen wir dann, glaube ich, eher wieder zum Thema Vergleichen. Also wo setze ich den Maßstab an? Den sollte ich dann halt an mir selbst ansetzen. Also an meiner Leistung, nicht an anderen Sachen. Und dann, ja, kann ich halt immer gucken, dass ich meine letzte Leistung versuche zu schlagen oder eben, wenn einer wie du und ich aus einer Verletzung kommen, dann versuchen an der Bestleistung vielleicht wieder anzuknüpfen oder vielleicht in Schlagweite zu kommen und zu wissen, ey, guck mal, also das, was ich jetzt gemacht habe, war nicht für umsonst. Ich habe jetzt hier eine Basis gebaut, auf der ich weiter nach oben bauen kann. Und ja, so, da freue ich mich persönlich schon drauf. Und
ja,
es wird bei dir dann sicherlich, wenn dein Comeback ansteht.
Also ich habe da keinen Zweifel daran, dass man immer besser wird. Und das meinte ich auch, ist halt lächerlich, dass man sagt, also wahrscheinlich mit den 5 Jahren ist er halt, also nur mal schon, sagen wir mal, also die absolute Topleistung, ne? Klar hätte ich da wahrscheinlich 10 Jahre früher anfangen können. Aber das ist ja nur eine theoretische Topleistung, die man irgendwo erreicht. Das ist ja nur das Ceiling. Man kann sich ja trotzdem dem Ceiling annähern. Und das wird halt immer noch deutlich mehr sein, als ich bis jetzt geschafft habe. Da bin ich halt ganz krasser Überzeugung, ne? Also vielleicht hätte ich schon jetzt nur von meinem genetischen Material, hätte ich vielleicht ganz oben mitspielen können, wenn ich das perfekte Training mit 10 Jahren, 13 Jahren, 14 Jahren angefangen hätte, mit früh sportlich da auch hingebeugt, ne, dann hätte ich wahrscheinlich genetisches Potenzial, wie viele andere, richtig, richtig krass zu sein. Aber die wenigsten haben halt das genau perfekte Training für sich und es reicht ja, wenn ich einfach gut bin. Ne? Die Frage ist natürlich immer, was nach meiner Definition gut ist. Aber ich denke schon, dass ich auf jeden Lift nochmal 20 Kilo auf meine Bestleistung drauflegen kann, langfristig mindestens. Also, wer weiß, ob es noch mehr, aber ich bin da überhaupt nicht abgeneigt, dann weiter einfach stärker zu werden. Und das sollte ja auch erstmal zeigen, wie doof da die Argumentation gegen mich selbst war. Und eher andersrum, du brauchst das dann irgendwann, um halt alles rauszuholen. Das wollte ich ja auch mit Agatha und Megan Scanlon, die sich da wegkloppt mit, weiß ich nicht, wie viel Banksätzen hat, 90%. Wir haben das ja gesehen, das ist schon brutal. Das musst du halt, wenn du da nicht resilient bist und deine Technik sauber ist, dann hältst du das nicht durch so. Und dann verletzt du dich entweder dauernd, wie viele Profis, oder du kannst halt den Schritt nicht machen, zu sagen, okay, wir pushen jetzt mal überall noch einen Satz mehr und machen noch ein bisschen schwerer. Wenn da halt kein Fundament da ist, dann wird das nicht, ne? Und deswegen bin ich da sehr happy, dass man einfach dann mit weniger mehr schafft, weil man halt eine ordentliche Technik hat. Also, was heißt ordentliche Technik? Dann halt schon eine optimierte. Und ich glaube schon, dass manche das mal gut vertragen können. Aber die Frage ist natürlich, wie viel könnten die vertragen, wenn die entweder bessere Technik haben und dann noch mehr machen?
Ja, Punkt. Das erstmal abzuschließen. Das ist eine sehr, sehr berechtigte Frage. Ich muss da immer an so Bodybuilding denken. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Es gab, glaube ich, mal in der Doku von Phil Heath oder so. Ich bin mir auch nicht mehr sicher. Ist auch egal. Gab es mal so, ja, Powerlifter oder Powerbuilder, die wollen einfach so viel wie möglich Gewicht bewegen. Das ist deren Ziel. Und wir als Bodybuilder, Zitat, wollen mit so wenig wie möglich Gewicht so viel wie möglich Wachstumsreiz setzen. Und das habe ich so an sich. Okay, verständlich für Bodybuilding von mir aus, sollen die machen, was sie wollen, dass das für uns überhaupt nicht zutrifft. Ne? Also wir müssen halt in straffen Zahlen und Progress Rates denken und sowas. Und für mich kam es dann nicht so richtig in Frage, da das als Eventualität mit einzubauen, dass man eben halt auch durch verbesserte Technik, durch Anpassungen an einen Punkt kommt, an dem man dann tatsächlich weniger braucht, um mehr Progress oder den gleichen Progress zu machen. Das habe ich ziemlich lange für einen Mythos gehalten und ne, das spielt alles so ein bisschen in diese Biomechanik-Karte mit rein, aber ja, mittlerweile auch durch unsere Arbeit zusammen und das Mentorship und alles, was wir jetzt so in den letzten Monaten ausgearbeitet haben, bin ich ja schon fest davon überzeugt, dass man, wenn man einfach die an den richtigen Punkten ansetzt, man mit gezielterer Arbeit mehr rausholen kann, als mit einfach nur stumpf mehr Arbeit. Sondern, dass man weiß, man kann herausarbeiten, an welchen Stellen muss man ansetzen und weiß dann, an diesen Stellen kann ich auch mehr machen und davon profitiere ich dann auch mehr. Ich hoffe, es ist irgendwie verständlich.
Also ich muss auch sagen, ja, ich werde jetzt keinen irgendwie zitieren oder das irgendwie Strawman, dass das in eine bestimmte Philosophie passt. Aber ich will da nochmal vorne meinen Satz nochmal anders framen. Es muss ja nicht nur sein, wenn du eine bessere Technik hast, in Anführungszeichen eine bessere Technik, oder eine effizientere Technik, sagen wir mal so, dann kannst du mehr machen und wirst stärker. Man kann es ja auch viel einfacher sehen. Wenn du eine bessere Technik machst, kannst du das machen, was du jetzt machst. Aber stirbst nicht nach jeder vierten Woche, weil dein Rücken komplett frittiert ist und du bist vielleicht zweimal im Jahr weniger verletzt oder alle zwei Jahre weniger verletzt und kannst deswegen länger Progress machen. So musst du es ja auch sehen, ne? Also es geht ja nicht darum, ob du unbedingt dadurch gleich mehr machen kannst, aber ob du dann zum Beispiel weniger ermüdest und dadurch halt schneller Anpassungen machst oder seltener verletzt bist und Wehwehchen hast. Und die zweite Sache ist natürlich, wenn man denkt, Kompvolumen ist immer das Beste, dann widerspricht da einfach die Praxis. Also es gibt alle führenden Coaches und da zähle ich auch die rein, die eher spezifischer trainieren, fangen jetzt auch immer mehr an, bestimmte Variationen einzubauen und rein von der Logik her und von allen anderen, okay, beim Weightlifting gibt es auch andere Schulen, sagen wir mal so, obwohl da gibt es auch kaum jemanden, der dann nur Snatches und Dings trainiert, sondern da wird halt geguckt, Klar, alle kriegen ihren Plan A, haben halt diese festen Kaderpläne oder was weiß ich. Und dann wird aber geguckt, wo ist deine Schwäche? Lass mal von deiner Schwäche mehr Arbeit reinstecken. Und das lohnt sich wahrscheinlich mehr, diese gezielten Sätze, als zu sagen, ja, lass mal anstatt der gezielten Sätze noch mehr davon machen. Weil irgendwann trainierst du halt wirklich am Problem vorbei, beziehungsweise das Problem verschlimmert sich immer weiter, weil du dich nicht drum kümmerst. Und du kannst dann eben nicht mehr machen oder wirst dann halt schneller überlastet. Und natürlich habe ich das auch beim Schach neulich gehört. Hat auch ein Großmeister.
Das hat heute noch gefehlt. Schach oder Musik, irgendwie so.
Ja, ja, also ich meine, Musik findet man bestimmt auch noch ein schönes Gleichnis, aber genau selbes Thema, dass viele Leute einfach nur ja spielen und nicht an ihren Schwächen arbeiten. Und lustigerweise in dem Podcast wurden Metaphern aus dem Sport wieder übernommen, wo er gesagt hat, er hatte das von Boxern, die dann auch Leute hatten, deine Fußwork ist scheiße. Ich weiß nicht mehr, bei welchem Boxer das war. Wir machen jetzt erstmal 2 Monate, 3 Monate nur Fußarbeit, bis das sitzt. Weil alles andere, was wir dann machen, verschlechtert es halt wieder. Und wenn du das nicht fixst, dann können wir da nicht drauf aufbauen. Und natürlich sind das Extrembeispiele. Und es gibt da auch genug Beispiele, wo man da einfach Zeit verschwendet und das halt viel zu ineffizient ist. Oder wenn man wieder extrem Block priorisiert, dann trainiert man den einen Block eine Fähigkeit, geht in den nächsten Block, vergisst wieder die Fähigkeit aus dem anderen Block und dann macht man gar keinen Fortschritt. Man muss es natürlich alles mit Sinn und Verstand machen, aber hey, hier, Strong Ambition, der Norman, wo gerade hier halbe deutsche Kader hinwechselt, macht genau das auch, ne? Was ist die Schwachstelle? Und wir fokussieren uns hart darauf, diese Schwachstelle anzutackeln. Wenn das zum Beispiel beim Post-Squat aus dem Loch ist, beim Squat zum Beispiel, die Bodenposition, der Umkehrpunkt, machen wir vielleicht mehr Post-Squat. Weiß ich nicht, bei der Bench-Press ist es die Kontrolle, dann machen wir mehr vielleicht Larsen oder Pause und nehmen das dann auch richtig in den Fokus, weil dadurch wird die Bank besser. Und da fällt mir auch nur das Mike Doshira-Zitat ein, der dann auch, ich glaube, das war sogar mit Jason, im Podcast drüber geredet hat. Und er meinte, ich habe einfach Leute und jeden Block, wenn wir Pause-Squat drin haben, geht der Topsatz-Comp-Squat nach oben. Und jeden Block, wo wir das dann nicht mehr drin haben, wird der wieder beschissener. Auch wenn wir dann die Pause-Squats durch normale Squats ersetzen, läuft dann der Comp-Single schlechter. Und ich finde, sowas sieht man halt auch sehr oft, ne? Dass einerseits, wie gesagt, an dieser Schwachstellenarbeit, B, aber auch an diesen ganzen Physiokram. John Song jetzt, der mit vielen Athleten immer mehr arbeitet, der halt genau diese Schule fährt, ne, Bill Hartman und was weiß ich. Und auch Norman, der hat ja auch aus dieser Richtung das Wissen aufgepackt. Das muss man natürlich wieder ein bisschen vorfiltern und gucken, wie viel macht man da, aber es hat halt einfach Relevanz.
Ja, ja, total. Was ich noch zu dieser Entwicklung sagen wollte, ne, man hat jetzt, also, TSG würde ich ja sagen, ist ja so ein Team, was eher aus dieser hyperspezifischen Richtung kommt und da merkt man ja auch schon, dass in den letzten Jahren das so ein bisschen aufbricht und die sich ja so ein bisschen mehr breit zeigen, auch mehr Variation zu trainieren. Zum Glück, finde ich, weil die haben sehr, sehr gute Athleten und Athletinnen bei sich im Team und ich denke, die profitieren jetzt einfach sehr davon. Also gerade wenn ich so Richtung Leah und Taylor gucke, die halt bei Lia, die sich ja jetzt mehr oder minder aus dem Powerlifting eigentlich verabschiedet hat, zumindest aus dem Wettkampfgeschehen, macht jetzt trotzdem wieder richtig gute Zahlen und ziemlich gut Progress. Und Taylor wird immer besser, hat seine Verletzungen im Griff und das ist alles geil. Und ich finde, man sieht so über diese Entwicklung, in der Powerlifting so sehr präsent ist. Also würde ich sagen, ne, späte 90er, frühe 2000er, dann so die 2010er, late 2010er bis Anfang 2020er und jetzt, ne, so die Mitte 20er. Naja, dass dann so die Phasen sind, ne, dass so in den späten 90ern, ne, extrem spezifisch, alles was so aus dieser Smolov-Shaiko-Ecke kommt, dann hast du so Westside, die dann anfangen mit, also die dann diese, bisschen wellenförmig, die dann mehr Variationen etablieren, aber alles so pseudowissenschaftlich und so halb esoterisch mit, ja, du hast zu wenig Geschwindigkeit in deinem, oder der ist zu langsam, dein Deadlift, dann müssen wir Speedwork machen mit Bändern und Ketten. Dann davon wieder ein Stück weg. Dann kommt Mike Tushira, führt RPI ein, dann also, kriegt alles nochmal einen ganz anderen Wind, dann wird's wieder spezifischer, ne? Und jetzt so Mitte der 2020er bewegen wir uns, glaube ich, wieder mehr in die Richtung, wo man hauptsächlich über, also noch mehr über Variationen arbeitet. Und es zahlt sich einfach aus. Und du siehst das einfach bei den ganzen Top-Athleten. Und ich finde, Agatha, Joe Borenstein, Taylor Edwards, das sind alles die Leute, die schon vorher krass waren, die auf Weltniveau trainiert haben und auch competed haben. Und die jetzt mit diesem moderneren Ansatz, mit diesem variationslastigeren Ansatz von Training einfach noch mehr auf ihre Leistung gepackt haben. Und genau das sollte uns eigentlich zeigen, dass wir mit halt so hyperspezifischem Training sehr, sehr schnell an unsere Grenzen kommen. Ne? Ich sag's immer wieder, man kann so als Everyday Athlete wirst du wahrscheinlich so 2-3 Blöcke ein bisschen Erfolg haben, dann kommst du aber sehr schnell an Plateau und das musst du dann irgendwie bearbeiten. Deshalb ist es ist das so eine hybride Form, da sind wir wieder am Anfang der Trainingsprogrammierung im Sinne von Spezifität als eine Komponente, Variation als eine Komponente und dann Prehab als eine Komponente. Mit Positionswork, das würde ich da alles mit reinzählen. Und General Preparedness und so ein Kram. Dass das alles zusammenspielen muss, damit du ein langfristig guter Athlet bist und früher oder später wird es dich einholen. Egal wie gut du bist, wirst du dich irgendwann mit genau diesen Komponenten auseinandersetzen müssen.
Ich finde auch, man muss das gar nicht, also ich finde auch so General Preparedness oder Prehab, das klingt alles auch so esoterisch und da sagt man so, ja, brauche ich das und ne, bin ich dann entweder der die ganze Zeit Quatschübungen macht oder irgendwelche, sagen wir mal, athletischen Übungen, aber kommt das überhaupt an? Ich glaube, man kann das extrem einfach runterbrechen. Natürlich, Prehab, wenn das dir irgendwo wehtut und du eine empfindliche Struktur hat, dann hilft es natürlich parallel immer, die ein bisschen zu stärken und resilienter zu machen. Aber grundsätzlich bei allen diesem Kram, was man macht, ist es letztendlich immer Problemspezifität. Spezifität heißt nicht, ich mache genau das, was ich machen muss immer, sondern ich mache das, was mich in dem, was ich machen muss, am effizientesten besser macht. So, und diese ganzen General Preparedness Sachen, Prehab, Rehab, das kann man eigentlich runterbrechen auf Kraftübertragung. Kommt die Kraft da an, wo sie soll? Und das einfachste Beispiel, wo man das, glaube ich, sehen kann, ist Core. Wenn du dein Core nicht halten kannst und sich nach hinten und vorne bewegst, das heißt, du drückst in den Boden, bist von mir aus, sagen wir mal, extrem überstreckt, drückst voll in den Boden und rundest dabei mit dem Core ein, dann bewegt sich die Hantel nicht. Und die Kraft, die du dann in den Boden ballerst, kommt halt direkt in deinen Rücken rein. So. Und da musst du nicht reden über, das ist meine beste Technik für mich. So, nein, Bro, das ist dann einfach nicht effizient. Und manche, ja, ich find's dann immer so dieses, das ist für den die beste Technik, das finde ich bei manchen Sachen okay und ich gehe auch mit der Formulierung, also ich erwähne es ja immer wieder, ne? Ich glaube, bei manchen, es ist ein Trade-off, keiner ist ein Genie in allen Beziehungen, ne? Oder genetisch giftet. Manche haben extrem gutes Bewegungsverständnis, ein extrem gutes Positioning-Gefühl, manche haben einfach brutale Kraft, manchmal haben einfach Leute gute Hebel. Bei vielen kommt selten alles zusammen und jeder hat irgendwo seine Schwächen und muss auch irgendwo seine Stärken ausspielen, völlig klar. Ja, aber es gibt so Sachen, da muss man jetzt nicht diskutieren, ob das eine gute Technik ist. Da geht dann einfach Kraft verloren. Und das ist halt einfach das größte Ziel, ne, dass die Kraft ankommt. Und wenn da halt die Gelenke wehtun und du deinen Muskel nicht merkst, danach der Übung, dann deswegen gibt's halt so Positioning-Sachen. Und klar, manche taugen mehr, manche weniger. Manche kann ein Athlet besser umsetzen, manche vielleicht schwieriger. Aber ja, so sehe ich das. Ne, kommt die Kraft an und dann kann man immer argumentieren, ob man da was machen sollte oder nicht.
Und wenn ihr jetzt was Sinnvolles machen wollt, dann schreibt uns eine DM auf Instagram, kommt zu uns ins Coaching. Maxi und ich gerade kapazitär ausgelastet. Kona hat noch ein bisschen Platz. Setzt euch auf unsere Wartelisten. Schreibt uns unbedingt eine DM für die 100. Folge.
Lasst da könnt ihr schon mal reinschnuppern ins Coaching.
Wie sowas genau, da könnt ihr quasi schon mal reinschnuppern, genau. Und lasst uns unbedingt 5 Sterne auf diesem Podcast da. Wir gehen auf die 100. Folge zu. Insane. Bin sehr froh, dass wir es so weit geschafft haben. Nicht, dass ich es nicht erwartet hätte, aber ich bin trotzdem immer sehr glücklich, wenn man solche Meilensteine erreicht. Dazu aber nächste Woche mehr. Vielen Dank, Maxi. Vielen Dank, ihr alle da draußen, fürs Zuhören. Vielen Dank an mich. Und wir hören uns nächste Woche. Bis dahin. Tschüssi.